herzlich willkommen, liebe Hörer. Im Hintergrund hört ihr unsere große Anzahl von Fans. Weil ihr müsst jetzt Fan machen. Sehr schön. Wir sind nämlich in der zweiten Wechselzone des Ironman Nizza. Und von dort und gleich auf der Laufstrecke besprechen wir für euch den Film mit ganzer Kraft. Mit mir hier unser Kampfrichter, Christoph Perner.
Hallo.
Und direkt neben ihm, gerade vom Rad runter, das ist Robert Krüger.
Hallöchen. Und geschoben wird Stefan Giesbert.
Hallo. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Mit ganzer Kraft, was ist das für ein Film?
Mit ganzer Kraft ist ein französischer Film über eine Familie. Wir haben Vater, Mutter, zwei Kinder. Die Hauptfigur unseres Films ist der Sohn. Er ist 17 Jahre alt und ist körperlich behindert, sitzt im Rollstuhl. Und zwar so ein richtig, so dieses elektrische Modell, wo du mit Joystick fährst, weil er auch mit den Armen das nicht hinkriegt, die also sich selbst so anzutreiben, wie manche Rollstuhlfahrer das noch machen.
Ja, so hochquerschnittsgelähmt oder?
Nee, ich glaube von Geburt an irgendwie. Das wird auch nicht weiter thematisiert, was er da genau hat. Man sieht, dass er auch so, die Handhaltung ist nicht ganz so, also er kann nicht so gut greifen, auch mit der einen Hand. Das ist ihm wohl einfach nicht möglich, sich da so selbst anzutreiben. Aber er sitzt jetzt im Rollstuhl. So, er ist 17 Jahre alt, geistig ist er aber wohl vollkommen fit. Und der Vater ist ein Experte für Seilbahntechnik. Sie leben irgendwo in den französischen Alpen. Und der Vater wird jetzt am Anfang des Films arbeitslos. Und wir lernen so ein bisschen die Familie kennen und stellen fest, dass diese Geburt des dieses behinderten Kindes wohl diese Ehe schwer belastet hat. Der Vater kommt damit nicht so wirklich klar, hat sich all die Jahre in Arbeit gestürzt, hat sich quasi von der Familie immer weiter entfernt, war dauerhaft irgendwo auf Montage quer durch Frankreich, durch jede Seilbahn, die irgendwo in den Alpen zu reparieren ist, ist er lange weg gewesen. Jetzt ist er arbeitslos und plötzlich gezwungen, sozusagen die Realität in seiner Familie anzuerkennen. Die Mutter kommt damit natürlich, also da ist ein Haufen Konfliktpotenzial, die streiten sich oft. Und der Vater kann, wie gesagt, mit dem Sohn nicht viel anfangen. Die Tochter spielt in dem ganzen Film keine große Rolle. Die taucht immer mal wieder so als Seitencharakter auf, aber ist weitestgehend unwichtig. Was der Sohn jetzt rausfindet, ist, dass sein Vater früher mal begeisterter Leichtathlet war. Und das ist ja nun ein komplettes Thema, was dem Sohn in seinem Leben verwehrt bleiben wird. Kann nicht mal laufen, also ist an Leichtathletik oder sowas nicht zu denken. Aber er findet dann im Internet einen Hinweis darauf, dass wohl in den USA mal ein Vater mit seinem ebenfalls im Rollstuhl sitzenden Sohn einen Ironman abgeschlossen hat, wo er den beim Schwimmen irgendwie in einem Boot hinter sich hergezogen hat und dann in so eine Fahrradkonstruktion, wo der vorne mit drauf sitzt und am Schluss dann mit dem Rollstuhl geschoben hat.
Und ja, das heute.
Genau, und das setzt sich jetzt der Sohn eben in den Kopf. So nach dem Motto, das möchte ich machen. Papa, mach das bitte mit mir. Und der Vater ist ein ziemlich brummeliger Kerl, ziemlich wortkarger Typ und sagt halt völlig so, erstmal sind meine großen Leichtathletikzeiten auch 20 Jahre her. Da ich habe mal an einem Ironman teilgenommen, habe ihn aber nicht beendet. Wie stellst du dir das vor? Und du kannst ja nicht mal selber im Rollstuhl 2 Meter weit fahren ohne elektrischen Strom. Was soll das werden? Und naja, Film wäre jetzt nicht der Film, wenn sie es nicht dann doch versuchen würden. Insofern raufen sie sich dann zusammen, beginnen ein ziemlich hartes Training, bauen ein Fahrrad, bauen einen Rollstuhl etc., der dafür geeignet ist und haben natürlich noch einen Haufen innerfamiliäre Probleme in den Griff zu kriegen. Die Mutter ist natürlich trotzdem dagegen. Jetzt macht er endlich mal was mit dem Sohn, aber ist natürlich gefährlich und deshalb auch wieder nicht richtig. Und das gipfelt dann natürlich in der Teilnahme an dem Ironman. Dass sie an dem Ironman teilnehmen würden, ist auch direkt die Eröffnungssequenz des Films. Also es geht so mit dem Startschuss zum Ironman los und dann heißt es so ein Jahr früher. Dann springen wir zurück in die Vorbereitung. Also wir wissen von Anfang an, sie werden da teilnehmen, das ist uns klar. Wir schauen dann zu, wie es dazu kommt. Und wir sehen dann auch noch den Ironman am Ende und ob sie es ins Ziel schaffen oder nicht.
In einem Jahr als Untrainierter mit jemandem im Rollstuhl.
Ja, genau, deshalb wollte ich dich in der Sendung heute dabei haben. Also er ist nicht komplett untrainiert, er ist immer noch joggen gegangen regelmäßig. Auch mit so einer Laufgruppe irgendwie da und natürlich dadurch, dass sie in den Alpen wohnen, auch immer schön in bergigem Gelände. Also die haben da so direkt den nächstbesten Alpenpass vor der Nase. Das ist so das Gelände, in dem er immer joggen gegangen ist, aber er hat natürlich nicht mehr wirklich kompetitiv gelaufen und schon gar nicht Schwimmen und Radfahren.
Warum hat er damals es nicht geschafft gehabt? Oder
das wird nicht thematisiert. Er ist da wohl mal angetreten, er hat wohl auch mal hier und da irgendein Rennen gewonnen. Also es hängen so ein paar Medaillen und Pokale in der Garage, die findet der Sohn irgendwann, als er da in der Garage rumrümpelt. Und da entdeckt er quasi so eine Vergangenheit von seinem Vater, die er nicht kannte. Und dass er dann an diesem Ironman, dass er den nicht gefinisht hat, das wird nicht weiter erklärt. Das ist nur so ein Fakt, so nach dem Motto, ich habe es damals alleine nicht geschafft. Wieso glaubst du, dass ich es jetzt mit dir schaffen könnte? Einfach nur noch so ein zusätzlicher Plotpoint, dass es irgendwie unwahrscheinlich erscheint, dass sie es wirklich schaffen können. Aha. Wird nicht weiter thematisiert. Also im Großen und Ganzen geht's um eine Vater-Sohn-Geschichte von einem Vater, der seinen Sohn nie wirklich lieben konnte, weil er den irgendwie als quasi, ja, der hat ihm irgendwie so ein bisschen seinen Lebensplan ruiniert, weil das natürlich irgendwie nicht eingeplant war, dass er einen Sohn bekommt, der natürlich ganz andere Anforderungen stellt als ein nicht behindertes Kind das tun würde. Und dieser Konflikt, der da unausgesprochen zwischen den beiden im Raum steht, der wird halt in dem Film jetzt aufgearbeitet. Und dann haben sie ein gemeinsames Projekt und darüber nähern sie sich aneinander an. Und das kann natürlich im Zweifel für die Vater-Sohn-Beziehung erstmal nur gut sein. Mhm. Ja, Stefan, ist das möglich? Kann man das schaffen?
Also ich weiß, dass die Hoyts, das ist diese amerikanische Familie, wo der Vater mit dem Sohn, der, ich glaube, der hat irgendwie Blutunterversorgung bei der Geburt gehabt und deswegen eine Behinderung. Aber sie haben ihn, also er konnte nicht sprechen, aber wohl schreiben und hat darüber seine extreme Sportbegeisterung mitteilen können. Und da sind sie dann auch, der Vater hat dann halt irgendwann festgestellt, dass es dem Sohn total viel Spaß macht, wenn er ihn damit auch so zum Joggen nimmt und zum Radfahren nimmt. Und ja gut, dann, die haben über 1000 Rennen schon zusammen gemacht. Also irgendwie inklusive Marathons und ich glaube, 6 Ironmans, 66 Marathons. 66 Marathons. Und jedes Mal jemanden im Wagen vorneweg, also einen Erwachsenen, der ist ja irgendwie, der Sohn ist, glaube ich, irgendwie in den 60ern geboren oder so. Also, das ist kein Kind.
Und die nehmen dabei bei ganz normalen Wettkämpfen teil.
Die nehmen da bei ganz normalen Wettkämpfen teil. Die müssen sich zum Beispiel für Hawaii nicht qualifizieren, was natürlich nicht möglich ist. Also, du kommst also nicht unter die
Top 10. Die nehmen sogar in Hawaii teil, oder was?
Genau, die sind irgendwie, ich glaube, schon 2 oder 3 Mal in Hawaii gestartet, aber erst einmal gefinished. Also okay. Da ist halt wirklich knapp, gerade so, wenn es da ein bisschen kabbelig ist am Meer und der muss das Gummiboot hinter sich herziehen.
Das stelle ich mir eher am problematischsten vor.
Ultra hart. Also da hat er auch so 2:20 oder so, wie alle anderen auch, und dann ist Schluss und die nehmen den auch eiskalt raus. Mhm. Da gibt es dann auch keine Rücksicht und das, also es, wenn ich das richtig in den Berichten und so gesehen habe, ist natürlich hart für sie, aber sie verstehen das auch und sie wollen auch keine Sonderbehandlung. Also sie freuen sich, dass sie die Sonderbehandlung kriegen, dass sie sich nicht qualifizieren müssen. Und
ja, das ist ja schon eine Art Sonderbehandlung.
Ist natürlich eine geile Werbung für Ironman auch so. Mhm. Was bei uns für Leute starten, so jeder kann es machen.
Mhm. Ja. Jeder, der einen kennt, der stark genug ist, der ihn zieht, ja. ja, nicht in die falsche Röhre kippen, das teure Zeug, Stefan.
Ja, tut mir leid. Aber also trotz vorherigem Training glaube ich nicht, dass man das in einem Jahr schaffen kann.
Es erschien mir auch in dem Film sehr unrealistisch. Noch dazu.
Ja, muss ja nicht alles realistisch sein.
Nee, natürlich nicht, aber wenn man sich halt jetzt zumindest indirekt über Stefans Ironman-Teilnahme schon mal so ein ganz kleines bisschen mit dieser Szene so ein bisschen befasst hat, ich kriege ja über den Stefan das auch nur Secondhand mit, aber vielleicht ein bisschen mehr als irgendwie jetzt Joe Blow Durchschnittszuschauer, dann saß ich da ein paar Mal drin und dachte mir so, naja, also komm. So, Und was ich sagen muss, also die Begleitleute, sprich die Mutter, die Tochter und so ein paar restliche Fans, also ganz schlechte Fans, also das hätten wir besser organisiert. Also wirklich, wirklich schlimm.
Ihr wart eh die großartigsten Fans, das war so gut.
Bisschen schamloses Eigenlob jetzt mal hier an der Stelle, aber das hätten wir besser hingekriegt.
Wann nimmst du eigentlich wieder teil, Stefan?
Wahrscheinlich 2016.
Also Christoph, wir fangen schon mal an zu trainieren. Wir müssen schon mal eine Karte schreiben, wo wir irgendwie überall müssen.
Genau.
Nee, ja. Also lass mich noch kurz zusammenfassen, wie ich das jetzt schlussendlich fand. Also die Geschichte ist natürlich sehr rührselig, allerdings...
Entschuldigung, ich muss noch ganz kurz dazwischen kommen.
Bitte.
Der Schauspieler, der den Jungen gespielt hat, ist der behindert? Also hat er eine körperliche Behinderung oder
hat er
das alles komplett nur gespielt?
Nee, das ist nicht gespielt, sondern die ist komplett echt. Also die ist wohl so. Er hat die genauso, wie sie im Film dargestellt ist.
Okay. Aber es ist eben nicht nach einer wahren Geschichte oder sowas. Das ist nur.
Es wurde sowas nicht eingeblendet. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, ob das so ist. Aber ich glaube nicht.
War gut.
Ja gut, es orientiert sich ja dann an der Geschichte, die du erzählt hast.
Aber die Boyds kommen tatsächlich, Boyd hießen die, ne?
Hoyt.
H-O-Y-T. Wie komme ich auf Boyd? Egal. Die kommen tatsächlich im Film vor. Also die sind zwar nicht als Person, aber sozusagen als Zeitungsartikel und der Amerikaner und so weiter. Und die haben ja über 15 Jahre trainiert, bevor sie das gemacht haben und so. Und also das sind alles so die Argumente. Also der Sohn findet das im Internet, dass das gemacht wurde. Und der Vater kennt die Geschichte dann und sagt, die haben über 15 Jahre trainiert und wie sollen wir das in einem Jahr schaffen? Das ist völlig aussichtslos. Mhm. Und der ganze Vorgang während des Ironmans selbst ist natürlich auch nur gegen die Cut-Off-Zeit nach 16 Stunden. Also völlig, völlig aussichtslos, da irgendwo ernsthaft aber, Vorletzter zu werden. Aber
sind wir ehrlich, das ist bei mir auch.
Ja, von mir aus, aber bei denen halt
der schweren Bedingung
ist es halt sowieso klar. Aber das sind so Sachen dann, dass er nach dem Schwimmen, da gibt's dann so ein Helferteam, was noch irgendwie vielleicht gerade noch erlaubt, dass das Boot auf Land gezogen wird. Aber dann muss er wieder aufstehen und muss den aus dem Boot rausheben und muss den zum Fahrrad tragen.
Ja.
Also selbst da wird nicht geholfen. Und ich meine, du weißt, wie fertig man nach dem Schwimmen ist und wie schwer man sich auf den Beinen halten kann, wenn du jetzt jemanden tragen müsstest. allein die Stelle ist so aussichtslos irgendwie. Das ist echt übel.
Ich hatte eben kurz darüber nachgedacht, ob wir das, wenn ich das wieder machen sollte, mal einfach testen sollen. Kommst du dann angerannt, dann schleppe ich dich in die Wechselzone.
Gerne.
Ich werde dann in Frankfurt da den Sandhügel hoch.
Morgens früh um 7 oder wann war das, als du aus dem Wasser gestiegen bist?
Also 8:30.
Ja. Nee, also das ist natürlich, dadurch, dass am Anfang schon klar ist, dass sie da dran teilnehmen werden, ist die erste Hälfte des Films mehr so ist man nicht wirklich mit Spannung dabei, sondern man beobachtet mehr und man sieht, wie diese Geschichte sich entfaltet und wie diese zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren. Wie wenig der Vater mit seinem Sohn anfangen kann. Das ist alles so halbwegs interessant. Ist auch ganz schön inszeniert und die Bilder sind durch dieses Alpenpanorama, was andauernd im Hintergrund leuchtet, ist das natürlich auch total schön. Aber so richtig gefesselt hat mich das nicht. Und der Ironman selbst ist dann toll gefilmt mit, also der Start, wenn sie in Nizza da alle am Strand stehen, irgendwie so auf breiter Front und dann ins Wasser rennen. Wir haben dann so Helikopteraufnahmen von oben, wie wirklich dieses typische Kochen des Wassers, wenn alle Schwimmer gleichzeitig im Wasser sind und dann irgendwo mittendrin dieses kleine Gummiboot. Ich weiß nicht, ob sie da tatsächlich beim echten Ironman das gedreht haben, oder ob sie so viele Statisten hatten, aber es sieht einfach realistisch aus. Das muss, entweder ist es komplett simuliert worden dafür, was ein Riesenaufwand mit einem Haufen Statisten wäre, oder sie haben sich einfach tatsächlich unter den echten Ironman gemischt und haben da währenddessen gedreht. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Aber das sieht schon toll aus.
Sind auch die ganzen Werbebanner da? Also Ironman ist sehr präsent, die Marke.
Ja, die Marke ist total präsent. Also die haben auch alle diese Schwimmkappen? Wie nennt man? Ja. Schwimmhaube?
Badekappen.
Haben sie alle auf, wo dieser Schriftzug drauf ist, dieser Originale. Also das muss mit Lizenz von denen gemacht worden sein. Ja, und dann das Rennen selbst, ja, okay, da fieberst du natürlich mit und dann ist die üblichen Rückschläge, wobei der Mann hatte insgesamt weniger Rückschläge als Duba da im ersten, das war insofern schon unrealistisch. Also da rebelliert kein Magen, da ist keine Unterernährung oder so, da werden keine Füße wund gelaufen oder so.
Okay.
Die Probleme sind dann eher bei dem Sohn, als dass die Hauptfigur, die eigentlich sozusagen die ganze Arbeit leistet in dem Fall, also 90% der Arbeit, dass der vielleicht auch mal irgendwie ein Problem kriegt. Kriegt er dann natürlich noch, aber halt so ein sehr Kinomassenpublikumsverträgliches, nämlich einfach K.O. sein. Nicht irgendwie so spezifische Probleme wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, dass der Körper die Nahrung nicht mehr zu sich nehmen will und solche Geschichten, was
ich glaube, das ist aber auch schwer zu vermitteln,
oder? Wahrscheinlich. Gut, diese Vater-Sohn-Geschichte ist wirklich schön gemacht, so, das kann man dem Film nicht absprechen, das funktioniert schon. Und die Freude, die der Junge empfindet, wenn er endlich mal was anderes erlebt, als morgens immer nur in dieses betreute Wohnending zu fahren, wo er mit vielen anderen Kindern, die im Rollstuhl sitzen, irgendwie zusammen Therapiegruppen irgendwelche Dinge basteln darf. Und dann auch diese Begeisterung der anderen Kids aus dieser Einrichtung, wenn sie sehen, dass er jetzt mal was erlebt, ja, und wie die sich für ihn freuen, dass er jetzt was erlebt. Und die unfassbare Begeisterung aus seinem Gesicht, wenn er das erste Mal in diesem Fahrrad einen Alpenpass runterdonnert mit seinem Vater, das ist schon toll gemacht. Da sind auch tolle Kameraaufnahmen bei. Also, das muss man sagen. Allerdings war mir die Geschichte einfach zu vorhersehbar. Also, da kannst du dir halt überlegen, wenn sie da das erste Mal so einen Alpenpass runterdonnern, dann kannst du irgendwie vorhersagen, was dann jetzt gleich noch passieren wird, bevor wir dann irgendwie vielleicht dann doch noch zum Start kommen, weil dass wir zum Start kommen, wissen wir ja eh. Ist halt nur die Frage, was für Steine fallen uns noch in den Weg, und das kann man regelrecht vorhersagen. Und das war fand ich so ein bisschen die ärgerlichen Parts an dem Film, aber insgesamt, ja, kann man gucken. Ich würde mal sagen 6 Punkte. 6,5 vielleicht.
Okay. Ich habe gerade eben noch mal kurz nach dem Team Hoyt gegoogelt. Der hat eine 2,40 im Marathon als Bestzeit.
What?
Und 13 aber Stunden.
Alleine oder was?
Nein, das ist Team Hoyt.
Krass.
Und 13 Stunden 43 im Ironman.
Mit anderen Worten, der wird alles andere als Letzter.
Der zieht mich ab. Die beiden, ja.
Ja, traurig, aber wahr.
10 Kilometer in 35. So, wie sieht das bei euch aus?
5 Kilometer in 25.
5 Kilometer in 17,40.
Ja.
Sticht.
Das konnte ich mal, als ich jünger war.
Aber in 17?
Ich glaube, ich bin das mal in 15,50 oder sowas gelaufen, aber das war so zu Bundeswehrzeiten, wo man noch richtig fit sein musste.
Wo man noch dachte, fit sein zu müssen.
Oder 16, 17, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas, aber in so einem Sportrundding, so auf dem Sportplatz, immer im Kreis. Mhm. Aber ich, ja, die genaue Zahl weiß ich nicht mehr. Aber ich war mal schneller, als ich sollte, bin viel schneller.
Okay.
Ja. Gut, ja, Film, denke ich, muss man nicht unbedingt gesehen haben, außer man interessiert sich jetzt irgendwie für die spezifischen Thematiken. Aber.
Als Triathlon-Interessierter dann vielleicht schon.
Ja, oder wenn man auf so eine Familienstory, auf so eine Vater-Sohn-Dings irgendwie Lust hat oder keine Ahnung, dann.
Okay.
Ja, aber wie gesagt.
Okay.
Nochmal angucken würde ich mir das jetzt nicht.
Ja, klingt jetzt nicht so, dass ich da unbedingt reingehen muss.
Ja, was haben wir noch gesehen?
Dann schon eher wahrscheinlich den Film Wechselzeiten, der sich mit dem Hamburg-Triathlon befasst. Letzten Jahr. Der Moment, in ganz vielen kleinen Kinos läuft und so die Geschichte von 3 oder 4 Leuten erzählt, die sich für ihren ersten olympischen Triathlon vorbereiten und dann eben so vom Rennen erzählt und eben Leute dabei sind, die irgendwie Angst vor Wasser haben. Und dann ist natürlich Triathlon so ein Geht so, gute Idee.
Ja. Und ist es eine Doku oder?
Ja.
Aber was ist olympisch nochmal? Das ist das Doppelte von dem, was wir immer gemacht haben, ne?
Ja, genau.
Das heißt, so 1 Kilometer schwimmen oder sowas?
1,5 Kilometer schwimmen. Also okay. Da wird die Strecke deutlich länger. Und dann 40 Kilometer Fahrrad fahren und 10 Kilometer laufen drauf.
Okay.
Ja.
Ja, da muss man dann schon mal sich vorbereiten. Das würde ich dann schon auch empfehlen.
Macht jedenfalls den nächsten Tag einfacher und tut nicht so weh im Rennen. Könnte ich dir aus eigener Erfahrung
dieses Jahr sagen. Nicht wirklich gesund, das so ganz ohne Vorbereitung zu machen, oder? Also wenn ich das jetzt machen würde, ich glaube, das wäre nicht wirklich gesund für mich. Du bist ja da generell besser im Training, so immer. Also ob du jetzt trainierst oder nicht, du hast ja einfach wahrscheinlich da jetzt irgendwie
schon
so eine andere Grundfitness irgendwie dir zugelegt.
Ja, ja, das hilft schon, aber ja.
Oder, Christoph? Geht, machen wir morgen?
Kann ich echt schwer sagen. Also ich hätte jetzt gesagt, so, das wäre gerade noch so die Distanz, die man noch machen kann, die halt sich nicht schön anfühlt, aber die man schon noch machen könnte.
Genau, ich glaube, genau so würde es wahrscheinlich oder vermutlich für euch sein. So, tut richtig weh und wird lang und.
Aber ist jetzt nicht gesundheitsschädlich.
Nee, gesundheitsschädlich.
Ja gut, das kommt drauf an, wie viel Gas du die ganze Zeit gibst.
Ja, das ist klar. Ja, ich denke, wenn du da zu viel Gas gibst, kippst du halt um. Also.
Ja, so. Ist halt gesundheitsgefährlich, wenn dir das auf dem Rad passiert. Und
ja,
das aber auf dem Rad die ganze Zeit, also 40 Kilometer und weiß nicht, wenn du dann so ein 20, 22er Schnitt fährst, dann bist du halt auch 2 Stunden auf dem Rad unterwegs oder 1,45 oder so. Und wenn du da die ganze Zeit powerst, das ist halt schon, das merkst du irgendwann ziemlich schnell, dass der macht dann alles zu.
Ja.
Und dann holst du dich halt wieder zurück. Also mir geht es dann jedenfalls so, ich schalte dann irgendwann in den Modus so, okay, jetzt überleben. Irgendwie.
Ja. Ja, ich bin neulich mal wieder joggen gewesen, seit langem Zeit mal wieder. Konnte dann 2 Tage kaum noch laufen, also es ist immer so.
Ja.
Ich müsste mal wieder öfter gehen. Jetzt, ja, wo es Herbst wird.
Dann war es einfach zu selten.
Ja, aber jetzt, wo es Herbst wird, ist das ja ein guter Vorsatz, ne? Jetzt wird es ja blöd. Naja, also zurück zu Dings. Du wolltest den Film Wechselzeiten empfehlen, der ist gut, oder was?
Wenn man. Ich habe ihn selber nicht gesehen, ich höre viel Gutes. Ich würde ihn mal angucken, wenn er irgendwann mal hier in der Gegend gezeigt werden würde. Aber ja, das sind halt diese kleinen Programmkinofilme, die dann so eine Vorstellung in der Stadt kriegen oder vielleicht 2.
Okay.
Mhm. Außer in Hamburg, da läuft er, glaube ich, seit 11 Wochen oder so.
Boah, ja, gut,
Hamburg. Über Hamburg,
klar. Ja, aber da wahrscheinlich auch bloß in so einem kleinen Kino, oder?
Ja, bestimmt.
Okay. Christoph, du hast irgendwelche Serien geguckt. Was war's?
Der Stefan auch.
Ach so, ihr habt das beide geguckt?
Nee, Stefan hat Polizeiruf gesehen.
Ach so, das ist jetzt quasi hochaktuell, weil wir das direkt jetzt danach aufnehmen.
Genau.
Kein Tatort heute, Polizeiruf.
Nee, kein Tatort, aber es kam eben mal nicht wieder eine Wiederholung. Da dachte ich mir, ach, da guckst du mal rein. Ich hätte es sein lassen sollen.
Warum?
Der fing schon so komisch verschwurbelt an, dann unsägliche Schnitte, so auf Schwarzblende mit so einem Gong.
Was?
Also, nee, nicht auf Schwarzblende, auf Schwarzschnitt, so bumm. So, Achtung, hier war gerade eine Pointe oder ein Spannungspunkt oder sonst irgendwas. Dann an einer Stelle, also da bin ich fast vom Sofa gefallen, haben sie so eine Kreisblende gemacht.
Eine was?
Weißt du, so eine Kreisblende, das von außen so von schwarz kreisförmig reinkommt. Hat dann aber aufgehört in der Mitte, sodass nur noch die Tür im Bild war. Also er ist rausgegangen, dann kommt dieser Kreis von außen rein und dann siehst du halt außenrum alles schwarz und ein Kreis so über um die Tür, also so den Griff und das Schloss und so ein bisschen mehr drumrum noch. Und dann irgendwie 3-4 Sekunden so stehen geblieben und dann ging die Tür wieder auf und es wurde wieder aufgeblendet, es kam jemand anders rein.
So, wenn jemand so das erste Mal, wie hieß diese Schnittsoftware früher? Magix?
Ja, genau, so Dings. Wenn du Magix Studios benutzt, irgend sowas.
Und dann einmal die ganze Effektpalette durch. So.
Fürchterlich! Also bitte! Das kann der doch nicht senden. Also.
Der Einzige, der das im Kino macht oder darf, oder naja, zumindest macht, sagen wir mal, über darf, können wir verhandeln, ist ja George Lucas mit seinen komischen Wischblenden immer, ne?
Ja, gut, aber das ist irgendwie, ja, das ist was anderes irgendwie. Das ist schon Zusatz, das ist halt nicht so ein dahergelaufener irgendwas.
Also, der Polizeiruf ist doch die Ostvariante vom Tatort gewesen, oder?
Ja, aber der war aus München.
Aha, Na ja, gut, Tatort ist ja mittlerweile auch in Oststädten, also von daher.
Ja.
Ich gebe als Ossi zu Protokoll, dass ich, glaube ich, noch nie einen Polizeiruf von Anfang bis Ende gesehen habe. Wenn ihr überhaupt mal in sowas reingeschaut hat, könnte ich jetzt auch nicht bestätigen, wüsste ich jetzt nicht sicher.
Ein Kollege von mir, der mit mir morgens zur Arbeit fährt, der schaut das immer, weil der nämlich nur MDR schaut. Und der erzählt mir dann immer, welchen Polizeiruf er wieder gesehen hat. Und es sind halt dann immer welche von 1983 oder noch älter, die er alle schon auswendig kennt.
Aber er hat da irgendeinen persönlichen Gewinn dabei, die immer wieder zu schauen. Also müssen die ja irgendwas für sich haben.
Er kommt halt aus dem Osten und fühlt sich dem verbunden. So stark, dass er nur MDR schaut.
So wie wir immer Stipp langsam schauen.
Genau.
Richtig, zu Weihnachten natürlich nur.
Ja, klar. Ja, was schön war, Axel Milberg hat gespielt, der spielt auch einen Tatort-Kommissar. Jedenfalls, den schaue ich sehr gerne. Und den Kommissar hat Matthias Brandt gespielt. Der war auch ziemlich gut. In der Nebenrolle war so eine komische als Gefängnisleiterin. Also es ging irgendwie um einen Typen, der im Gefängnis saß und da vermeintlich jemanden umgebracht, also nicht im Gefängnis, sondern als er Freigang hatte, jemanden umgebracht hat. Und die mussten dann rausfinden, so hat er es getan oder nicht. Und leider stirbt er dann. Er hängt sich vermeintlich, aber doch nicht so richtig. Und ja, dann müssen sie halt rausfinden, wer wie wo da was gemacht hat, damit er das irgendwie, also wen sie dafür bestrafen können. Und das ist so ein bisschen, es wird halt immer undurchsichtiger und du wirst immer wieder auf die falsche Fährte gelockt und es ist immer, ja, so hier, ach nee, war es vielleicht doch der, ach, es könnte aber auch der, und aber wenn man den, und dann beschimpft er wieder den und so, und bisschen deprimierend und ein bisschen quatschig geschnitten und ein bisschen schlecht gespielt von dieser Anstaltsleiterin, und ja, nee, gar nicht. Also, wer den vielleicht irgendwie in der Mediathek sich zurück hat legen lassen oder so und ihn anschauen wollte.
Gleich wieder löschen.
Ach, also, wenn ihr was auf meine Meinung gibt, dann lasst's.
Ich habe nur kürzlich zur Kenntnis genommen, das war Video, diese Webseite, mit der man auch die Mediathek-Sachen runterladen konnte.
Ah, ich habe gerade eine Folge gehört, wo du das besprochen hast. Ich glaube, es war Folge 308.
Ja, stimmt, ich auch.
Schau mal einer an. Also vor etwa 50 Folgen, nicht ganz, hab ich dann wahrscheinlich darüber berichtet, dass diese Webseite in finanzielle Schwierigkeiten oder zumindest irgendwie rechtliche geraten ist und erstmal weg war. Und das war dann jetzt. Du hast
berichtet, dass es die gibt.
Ach so, okay. Dann habe ich ein bisschen später darüber berichtet, dass es sie nicht mehr gibt und dass sie irgendwie Spenden sammeln wollten, weil es irgendwie schwierig wurde, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt sind sie wieder da. Ich habe noch nicht wieder drauf geschaut, keine Ahnung. Ich kann jetzt keine so richtige First-Hand-Knowledge da zum Protokoll geben. Ich habe nur eine Mail bekommen, dass sie wieder da sind und sich freuen, dass sie zurück sind, bla bla. Und warvideo.de ist wohl wieder da. Aha. In der Zwischenzeit benutze ich allerdings auch diese Mediathek-View-App, die ja auch tatsächlich regelmäßig geupdatet wird und mittlerweile doch sehr, sehr funktional geworden ist. Ja. Und was ich rausgekriegt habe, wenn auf dem Mac dieses Ding was runterlädt und es .mp4.flv nennt, wo man halt erstmal denkt, scheiße, das ist ein Flash-Video-Container, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Also könnte ich schon, kann ich in VLC reinschmeißen, aber man will das Zeug ja unter Umständen auf ein mobiles Gerät synken und dann kann man zum Flash-Video-Container natürlich erstmal nichts anfangen. Stellt sich raus, das ist irgendwie nur eine falsch benannte Datei. Du kannst einfach die Datei umbenennen und machst das .flv hinten weg. Machst dann .mp4 hin und dann geht die Datei. Wunderbar.
Das ist ja lustig.
Das ist sehr gut.
Ja.
So ein Trick hat neulich ein Arbeitskollege von mir versucht und hat versucht, aus einer Excel-Datei eine CSV zu machen. Hat nicht geklappt.
Nee.
Das Lustige, die Datei hieß dann irgendwas .csv.xls. Ja. Da habe ich gemeint, so, ja, hast du die umgewandelt? Ja, natürlich habe ich die umgewandelt. Nee, du hast sie einfach umbenannt. Nee, ich habe die umgewandelt. Das ist Quatsch.
Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht sollten wir einmal einen Format-Converter-Podcast anbieten.
Ja, der spricht nicht unsere Sprache, deswegen kann ich das auch so in Ruhe erzählen.
Ah, okay. Gut. Also in diesem Fall, wenn diese Mediathek-View-App die FLV-Datei ausspuckt, dann geht das so. Zumindest in den Fällen, wo ich diesen Fall hatte, hat das jedes Mal funktioniert.
Das ist ja ganz praktisch. Christoph, du hast, während ich mich im Polizei über durch den Polizeiruf geärgert habe.
Ja. Ich habe Navy CRS LA gesehen. Also erst Navy CRS und dann eben das Spin-off davon in Los Angeles. Und das macht einfach Spaß. Das ist jetzt in der neuen Staffel, ich weiß nicht in der wievielten. Das ist einfach die ultimative Action-Serie im Moment. Also das, die haut ordentlich drauf. Die Typen machen keine Gefangenen. Also es ist wirklich, heute war so eine Szene oder so eine Folge, wo ein neuer Charakter jetzt eingeführt wird. Und zwar ist das der, ich kenne den Namen nicht, der spielt in den Roberto Rodriguez-Filmen immer mit dieser Vernarbte, mit den Messern, der auch die
Danny Trejo.
Hauptrolle in Machete gespielt hat.
Danny Trejo.
Genau. Und der ist jetzt als sehr sympathischer
Berufskiller
oder Ex-Berufskiller, aber super sympathisch, so ein bisschen esoterisch angehaucht, aber wirklich sehr lustig und immer noch sehr schnell mit seinen Messern ist der da eingeführt. Und also die Typen, die nieten einfach alles über den Haufen erstmal. Also es ist wirklich sehr lustig. Und ja gut, dann verbunden halt noch mit so, ja gut, mittlerweile sieht man das in einem anderen Licht, diese ganze NSA-mäßige Überwachungsmöglichkeitspalette. Ja, was man so die letzten Jahre halt für Science-Fiction gehalten hat und jetzt halt weiß, dass das wirklich geht. Naja, nee, aber es ist eine super Serie, macht immer noch sehr viel Spaß, finde ich. Und okay. Ist halt nicht ganz so angestaubt wie Navy CRS. Also es ist, ja, wir schauen das, weil die Theresa da ein alter Fan ist, aber ich finde es ein bisschen angestaubt. Obwohl es schon auch actionreich ist, aber Navy CRS LA ist ja mit dem, na, wie heißt der? Ist das Coolio? Nicht, dass ich es jetzt verwechsel. Also mit einem dieser 90er-Jahre-Rapper.
Marky Mark?
Nee, nicht Marky Mark. Nee, ich glaube, das ist Coolio.
Nee, Coolio ist doch kein Schauspieler, oder? Das ist nicht wahrscheinlich eher Ice Cube, Ice Tea, Ice irgendwas.
Nee. Oh scheiße, das hätte ich jetzt natürlich recherchieren müssen. Egal, auf jeden Fall sind einfach sehr nette.
Das wird sehr peinlich, das wirst du in den Kommentaren um die Ohren gehauen kriegen.
Wahrscheinlich, ja.
Da kommt er mal wieder zur Aufnahme und dann erzählt er nur Quatsch. Was soll das denn?
Genau.
Nicht vorbereitet.
Moment, ich google das schnell. Das ist ja zu peinlich.
Wir können doch jetzt nicht beide googeln. Was macht
Chris
denn
O'Donnell
hier?
Steht hier. LL Cool J.
LL Cool J ist es nicht, Coolio.
Nein, ja. Doch, Coolio. Coolio hat einmal geschauspielert in Dangerous Minds. Nee, da hat er den Titelsong gemacht.
Stimmt, Coolio ist der mit diesen seltsamen Locken oder Rasterhaaren oder irgendwie sowas. So ein dünner Typ, gell?
Ich habe den einmal live auftreten sehen und der kann live wirklich überhaupt nicht rappen. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist dann einfach, dieses Gangsters Paradise ist ja so das, was am Radio-Hit-mäßigsten von ihm geworden ist. Und wenn du das live hörst, das ist dann nur noch so schweres Geatme in ein Mikro, wo hin und wieder mal irgendeine vertraute Halbsilbe zu hören ist.
Hat doch vor ein paar Jahren mal auch in irgendeinem deutschen Fernsehformat teilgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, ging es da um Singen oder? Ja, doch, ich glaube, das war praktisch so eine Castingshow für Leute, die schon mal einen Hit hatten und dann aber baden gegangen sind und die jetzt praktisch eine zweite Chance wollen. Da waren lauter so abgehalfterte Ex-B-Promis und da war er auch dabei und hat einen ganz schlechten Eindruck abgegeben.
Eine Wahnsinnsüberleitung zu Promi.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Wow, geil!
Ja, das ist stimmt. Das ist eigentlich das gleiche Konzept, gell?
Jungs, was schaut ihr denn schon wieder?
Ja, Promi Big Brother. Ja, heute ja nicht, weil wir heute aufnehmen zu der Zeit. Aber ist schon ein Spaß zum Teil.
Ja, wir haben gestern festgestellt, als wir auf Stefans Party waren, und haben wir festgestellt, dass du, Christoph, unser offensichtlicher Big Brother Experte bist. Und ich wusste das gar nicht. Ich hatte kürzlich hier in der über die Eröffnungssendung von Promi Big Brother geredet. Und du bist irgendwie der volle Experte, was das angeht. Wie kommt es denn dazu?
Ja, ich bin gar nicht so ein Experte. Ich habe damals bei der ersten Staffel, wann war das? 2000 oder 2001 oder irgendwie sowas? Oder noch früher?
Long time ago.
Also wirklich lange her, war ich fasziniert von dem Konzept. und habe das damals geschaut, und zwar eben so, wie man das damals geschaut hat, täglich.
Oh ja, aber die erste Staffel habe ich auch sehr viel geschaut.
Die erste habe ich auch gesehen, ja.
Ich habe die ersten drei, glaube ich, fast komplett gesehen. Also so, ich würde sagen, so 80-90%. Und dann immer weniger, also die kommenden Staffeln, weil es wurde halt immer mehr, okay, wir stecken einfach nur noch Stripperinnen und tätowierte Muskelprotze rein und gucken mal, was passiert. Und da passiert dann halt nicht mehr viel, außer dass halt Stripperinnen strippen und tätowierte Muskelprotze irgendwelche hohlen Dinge von sich geben. Es war dann nicht mehr spannend irgendwie. Und ich war irgendwie von einem Jahr oder so, war ich ganz überrascht, da habe ich eine Werbung gesehen für irgendwie jetzt Big Brother 10 oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es 10 war, aber eine absurd hohe Zahl. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, es wird immer noch gesendet. Und
Brother jetzt, XXL.
Jetzt dieser Promi-Unsinn. Ich weiß allerdings nicht sehr viel über das Konzept. Also ich habe mich jetzt nur, ich habe es, glaube ich, einmal so gesehen und dann noch mal eine halbe Folge oder so. Weißt du da mehr drüber, Bob, irgendwie, wie lang läuft das? Weil früher lief das ja über 100 Tage oder sogar noch ein ganzes Jahr war ja auch eine Folge.
Sind jetzt wohl 14 oder 15 Tage, also ist nicht... Nicht sehr lang. Ich glaube, es ist irgendwie von Wochenende zu Wochenende. Also deshalb ist es, glaube ich, nicht ganz 14 Tage oder so. Aber das ist jetzt auch schon Hörensagen. Mhm. Und das ist halt dieses Oben- und Unten-Konzept, dieses Folterkeller oder Luxus.
Ja, das gibt's ja. War ja schon in, ich glaube, Big Brother 3 war das, glaube ich, zum ersten Mal. Und wurde dann immer stärker natürlich extremer die Unterschiede gemacht. Aber hat sich auch damals schon, also hat sich eigentlich in der dritten Staffel damals, oder wie man es nennen mag, schon rausgestellt, dass das eigentlich nicht richtig interessant ist. Also mich wundert es, dass die da immer noch dran festhalten. Weil die Konflikte entstehen ja zwischen den Menschen und nicht, weil sie irgendwie schlechtes Essen haben oder so. Das ist doch albern.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe schon den Eindruck, dass wenn die Leute sozusagen nicht nur die ganze Zeit der Kamerabeobachtung aussetzt, was du ihnen ja immer wieder vergegenwärtigen musst, weil sie sich einfach sonst daran gewöhnen und es ignorieren. Du musst ihnen ja immer wieder klar machen, indem du sie in die Live-Sendung reinschaltest und du ihnen sagst so, dass du dich da gestern nackt unter der Dusche, das haben die Zuschauer aber ganz schön interessant gefunden. Dass dann halt den Leuten klar wird, oh mein Gott, ich bin dabei beobachtet worden, weil sonst wird denen das ja nicht klar. Die Kamera ist ja erstmal stumm, die hängt einfach immer.
Ja, aber das wäre ja eigentlich interessanter.
Ja, sicherlich aus einer intellektuellen Perspektive, aber natürlich nicht aus einer RTL2 sensationsheischenden Perspektive.
Ja, das stimmt natürlich.
Und insofern musst du da Streit provozieren und den provozierst du natürlich, indem du den Leuten irgendwie das Essen wegnimmst und ihre Lieblingsklamotten wegnimmst und einfach die Kippen wegnimmst.
Damals das Haupt.
Genau, und dann und dann irgendwie Leute miteinander reinsteckst, die möglichst konträr so drauf sind und sich dann halt in die Haare kriegen. Und die kriegen sich halt leichter in die Haare, wenn es denen irgendwie ein bisschen schlecht geht, weil dann sind die leichter zu reizen, das ist halt so. Ja. Was ich jetzt noch so mitgekriegt hatte, was mir vorher auch nicht so klar war, dass das ja jetzt schon fast so eine Dschungelkomponente hat. Die haben ja so komische Challenges, wo sie dann auch irgendwie mit Ekelschleim überkippt werden und irgendwie...
Ja, so Challenges gab es ja auch schon immer eigentlich und das ist halt dadurch, seit es eben Dschungelcamp gibt, hat sich das natürlich daran angenähert, inhaltlich.
Ich weiß noch, bei der ersten Staffel mussten die doch... Hauptstädte auswendig lernen.
Ja, genau, sowas war das halt früher. Das war ganz lustig eigentlich.
Oder auf dem Rad irgendwie so und so viel Kilowatt erzeugen.
Oder ein Feuer am Leben halten, über Tage hinweg oder über eine Woche hinweg.
Ja.
Es war so harmlos, aber schön. Also, haben sie sich dann auch gestritten, ja. Irgendwie einer hat das Feuer ausgehen lassen. Klar, dann hat man auch dann einen Grund, sich zu streiten, ja.
Ja, aber es ist alles so langsam gewesen.
Ja.
Also es baute sich halt richtig schön auf.
Mhm. Genau.
Ja,
und dadurch waren die Beziehungen zwischen den Menschen eben auch interessanter, weil irgendwie echter. Ich meine, klar ist es natürlich alles irgendwie künstlich, aber es hatte irgendwie mehr. Es war eben nicht irgendeine austauschbare Pornoblondine, der du die Kippen wegnimmst und die dann zickig wird. Ja.
Tja.
Ja, gut.
Big Brother.
Also genug. Genug. Ich glaube, unsere Hörer möchten nicht so gerne so viel davon hören. Ja.
Nee, es ist auch einfach nicht so spannend. Also, schade. Auch, ich meine, gut, die Leute, die reingesteckt sind, das ist halt schon auch wieder eine Negativauswahl. Irgendwie, ich meine, der Bachelor ist ja schon fast einer der echten Promis.
Was?
Was war da einer, dieser eine Junge, wo kommt der her?
Der war mal Kandidat bei genau. Wer wird Millionär und hat sich wohl dort dadurch
bei Wer wird Millionär. Okay.
Sich dort wohl dadurch ausgezeichnet, dass er der langsamste Kandidat von allen war. Der war irgendwie in insgesamt 3 Sendungen, 1 Auftritt.
Mhm. Weil, okay, und das macht ihn zum Bommi, okay.
Ja, keine Ahnung.
Hm. Und dann dieser Hubert K., der irgendwie Neue Deutsche Welle Star und
der ist
alles,
wohl,
was er heute noch kann, ist unsympathisch sein. Schön.
Nee, der ist wohl ein Publikumsliebling, weil er so herrlich grumpy ist. Der ist so ein bisschen Grumpy Cat da in der Gruppe.
Ich find's gut, ja.
Ja. Hm. So ein bisschen der alte Zombie-Opa in der Sendung.
Stimmt. Ja, und der Schill halt, ne?
Schill, ich habe jetzt neulich nochmal kurz reingeschaltet und habe so 10 Minuten geguckt und das Einzige, was ich gesehen habe in den 10 Minuten war, ist, dass Schill mittlerweile im Keller ist und echt nicht mehr gut aussieht. Also er degeneriert ganz schlimm so vor sich hin. So. Tiefe Augenringe und tiefe Furchen im Gesicht und einfach nur...
Ja gut, der ist halt nicht mehr jung.
Und so, wenn, ja, aber dann Schnick wegnimmt, genau, als er vorher reinkam, hatte er halt diesen Anzug an und so also ein bisschen, weißt du, die Haare gemacht und jetzt sitzt er da im Keller und sieht halt wirklich... wirr aus.
Ja.
Naja, gut, genug von diesem Thema.
Im Keller und, ja.
Bevor wir zu den Hörerfragen kommen, die sich diesmal um Getränke drehen, was ist denn das Getränk der Wahl heute?
Ich hatte einen Hustentee, aber mit dem bin ich schon fertig. Ich bin irgendwie, ich glaube, ich brüte was aus. Aber vielleicht ist es auch nur der Kater von gestern, von Stefans Party.
Hast du gestern so viel gesagt? Wir erzählen dauernd, dass ich irgendwelche wilden Partys feiere. Das ist irgendwie.
Ja, du feierst ja auch immer wilde Partys.
Ihr seid immer so wild auf meinen Partys.
Stefan.
Deswegen ich euch auch immer wieder einlade.
Stefan stellt nur eine Plattform zur Verfügung, die wir einfach ausnutzen.
Ja.
Möchtest du das gesagt haben?
Es waren jedenfalls alle begeistert, ob der gereichten Getränke.
Ja, war super gestern.
Ja. Na gut.
Ich hatte einen Negroni. Die Cocktail-Podcast-Hörer wurden ja damit sowieso belästigt kürzlich. Und das hatte ich jetzt nochmal. Jetzt trinke ich Williams Christ Birnensaft der Firma Van Namen.
Ah ja.
Sortenreiner Williams Christ Birnensaft. Großartig. Vermutlich der beste Birnensaft, den es gibt.
Ich hatte das Centenario 20 Jahre gealterten Rum.
Ja,
ein paar Schlucke, weil ich gestern nicht genug getrunken hatte. Nee, ich hatte gestern nicht so viel getrunken, dass es mir heute schlecht ging. So rum. Was habe ich gesagt?
Du wünschtest, du hättest dich gestern mehr besoffen. Das ist das, was ich verstanden habe.
Nee, gar nicht. Nee, es war ja sehr angenehm. Ich hatte ja heute noch 6 Stunden Training oder so. Das macht es dann immer so anstrengend, wenn man schon morgens ins Training mit einem Kater fährt.
Das ist nicht schön, ja.
Nee, gar nicht. Boah.
Wollte mal auf Französisch frühstücken, aber es war auch nicht gut.
Oh nein. Hörerfragen. Jetzt, wo wir mal wieder zumindest große Teile des Cocktail-Podcasts zusammen haben, haben wir auch mal ein paar alkoholische Fragen, die wir direkt beantworten wollen.
Wir haben ja immer gesagt, die Hörerfragen dürfen sich um alle möglichen Themen drehen. Die Leute halten sich immer noch brav daran, dass es meistens filmbezogene Fragen sind. Jetzt nehmen wir mal die nicht filmbezogen sind.
Ja, hatten wir nicht auch schon mal philosophische Themen? Philosophische Themen.
Aber es hat noch niemand gefragt, irgendwie, wie funktioniert rückwärts einparken oder sowas. Und
ja, das ist aber auch.
Das also ist auch echt nicht so schwer.
Ja. Du. Du hast auch so ein kleines Auto.
Ja, ich wollte gerade sagen, hier war ein sehr kurzes Auto.
Ja. Bei dir ist doch mehr so, du stellst es neben die Lücke und hustest seitlich an, oder?
Genau.
Dann rutscht es schon rein.
Ist dir nur neidisch.
Ja, ich brauche immer ein bisschen größere Parkplätze.
Ihr zwei fahrt doch so Gasautos. Da ist doch jetzt eins explodiert. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, das war aber ein Autogasauto.
Ja, genau.
Ah, okay. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen Kontroverse stiften.
Ja, hat mir neulich auch auf einer Baustelle, ich stieg aus meinem Autogasauto. Also ich habe auf der Arbeit so in den letzten 2 Wochen und jetzt auch noch diese Woche ein Autogasauto. Und das war das Erste, was mir der Bauleiter sofort erzählen musste, dass er dieses Video gesehen hat, wo dieses Auto explodiert ist, dass es ja eine Bombe ist, auf der ich da rumfahre. Und da habe ich gesagt, ja, was soll ich tun? Das ist halt mein Geschäftswagen. Und er hat dann auch gleich Erdgas und Autogas wild durcheinander geworfen. Und tja, was soll ich machen?
Ich muss mal dazu stehen, dass du eine Bombe fährst. Das muss man ja auch können.
Genau.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit 100 km/h Überschuss jemand von hinten drauf fährt, ist, glaube ich, höher, als dass
mein
Auto hinten explodiert.
Ja.
Also ist jetzt eins explodiert. Und wie viele Unfälle passieren wahrscheinlich morgen früh im Berufsverkehr?
Genau.
Wow.
Also wenn ich im Moment von Aschaffenburg nach Frankfurt fahre und dann auf der linken Spur, da ist ja im Moment Baustelle, wo auch diese Bombe letzte Woche hochgegangen ist, und dann die Spuren so nur durch ein kleines Mäuerchen voneinander getrennt, die Gegenspuren aneinander vorbeifahren, da denke ich mir auch immer so, puh, also wenn jetzt, hier musst du echt voll konzentriert sein. Wenn du einmal nicht konzentriert bist, gibt es hier wirklich eine richtig derbe Katastrophe. Also,
ja, das ist echt unschön.
Auch ohne Gas.
Ja. Ja, das kommt ja auch keiner durch, um dich zu retten irgendwann.
Ja. Nee, Autofahren ist einfach gefährlich. Klar, brauchen wir uns nichts vormachen.
Okay, gut, aber ihr Bombenchauffeure, zurück zu den Fragen.
Jetzt also macht es einfach Spaß, auf einer Bombe Auto zu fahren.
Jedes Mal, wenn man tanken geht, allein dann macht es Spaß.
Dann macht es besonders Spaß.
Volltank, 12 Euro.
Genau, 350 Kilometer, yes.
Ja, 280 für mich, aber immerhin. Ja, so.
Ja, fahrt mehr Gas. So, wie sind wir da jetzt dazu gekommen?
Trinkt mehr Alkohol, ist eigentlich die Aussage, die wir sagen wollen. Die Frage von Andreas ist, wie seid ihr dem Alkohol verfallen?
Verfallen? Was meint er damit? Also ich bin im Alkohol nicht verfallen.
Ja, ich glaube, er meint das so im übertragenen Sinne, wie wir dazu gekommen sind, dass wir am Ende jetzt zum Beispiel den Cocktail-Podcast machen.
Ach so.
Also halten wir jetzt einmal for the record fest, wir sind dem Alkohol nicht verfallen, keiner von uns. Aber wie kam das dazu?
Und wir schauen auch ein bisschen gegenseitig aufeinander.
Genau, ich finde die interessantere Frage ist, wie schaffen wir es bei unserem Hobby, dem Alkohol nicht zu verfallen?
Das war ein ganz anderes Thema. Das kannst du als Hörer, das kannst du als Hörerfrage gerne mal einschicken, dann besprechen wir das mal für dich.
Und zwar, wenn du das einschickst, muss der Name Hildegard lauten. Das ist nämlich der Codename für Fragen, die wir faken.
Ah, okay.
So, Konsens.
So. Welche Adresse muss man Fragen eigentlich schicken?
An info@sneakpod.de oder an fragen@sneakpod.de.
Ah, okay. Ja, wie sind wir zum Alkohol gekommen? Also zum.
Ja, also es geht, glaube ich, nicht. Es geht darum, wie wir angefangen haben, Cocktails zu machen.
Ja, denke ich auch.
Ja. Weil vorher habt ihr viel getrunken vorher, bevor ihr.
Nee, überhaupt nicht. Also ich mag ja kein Bier und Wein auch nur so sehr eingeschränkt. Und deswegen, also ich habe als Jugendlicher schon irgendwann angefangen, mich für Single Malts zu interessieren, aber nur relativ oberflächlich und auch ziemlich speziell. Und zum Cocktail hast du uns irgendwie angesteckt, weil du bei so einem Workshop mal teilgenommen hast.
Ja, genau. Wir hatten mal mit ein paar Freunden, ein paar anderen Freunden, irgendwie hat sich das dann so ein bisschen ausgebreitet, so einen Cocktailkurs im Sausalitos geschenkt. Und ja, da sind wir dann hingegangen und dann irgendwie war das Interesse sehr stark geweckt. Damals hatten wir halt noch, ich glaube, das Aufregendste, was ich von da mitgebracht habe, war eine Kaipi mit Pfefferwodka. Da war auch die erste Flasche, die ich mir gekauft habe, war dieser Pfefferwodka. Und einen Shaker habe ich mir gekauft und so. Die ersten
benutzen wir kaum noch den Pfefferwodka. Müssen wir wieder.
Ich benutze ihn gerne, wenn Leute einen spannenden Cosmopolitan haben wollen. Also ich habe einen Kollegen, wenn der kommt, dann will der immer einen Cosmopolitan mit Pfefferwodka haben. Das funktioniert halt echt gut. Also nur so eine Spur Pfefferwodka, dann hast du dieses fruchtige, süß-saure und eben trotzdem die Schärfe drin. Das ist spannend. Also gerade generell, um Schärfe einfach in den Drink reinzukriegen. Was ja ein ganz aufregender Geschmack ist im Drink. Kommt ja eigentlich nicht vor.
Also ich habe es echt lange nicht mehr. Naja, Schärfe, Alkoholschärfe kommt halt drin vor. Aber so richtige Schärfe, stimmt, Pfefferschärfe nicht. Muss ich mal wieder einbringen. Man vergisst manche Sachen, so ist mir aufgefallen. So manche Spirituosen, manche Liköre, aber oder auch manche Drinks, die man früher gemocht hat, vergisst man und nicht nur, weil man sie nicht mehr mag, sondern weil man sie einfach vergessen hat.
Ja.
Und fahren dann irgendwie hinten runter.
Irgendwie war es tatsächlich dein Cocktailkurs. Ich hatte zwar vorher schon mal so ein Cocktailbuch und auch einen Shaker und so ein Kram daheim und hab mal so auf irgendwelchen Partys so rumgestümpert, aber das war nie so wirklich fortgeschritten. Und als du dann mit diesem, wir waren da auf dem Kurs, war voll toll, Ding um die Ecke kamst, habe ich den Kram dann wieder rausgeholt und das irgendwie nochmal gelesen, das Buch, und dann irgendwie dann nochmal tiefer eingestiegen.
Ja, und dann haben wir eben gemerkt, dass da eben so viel Wissen dahinter steckt, dass es eben nicht nur darum geht, sich zu betrinken oder einfach irgendwas zusammenzumischen, sondern dass es da, ja, das ist eigentlich, ja, ein Nerd-Thema ist, gell?
Genau.
Ja, aber wir haben uns auch am Anfang das ein oder andere Mal übelst.
Also, fährt bitte gerade eine Eisenbahn vorbei?
Bei wem war das?
Hier kam eine Mail-Message von einem Christoph Perner.
Nein, von Hildegard. Ich weiß nicht, wie man es umstellt.
Verdammt. Ja, das war mein Mailton. Entschuldigung, ich habe das jetzt auf dumm geschaltet.
Kam eine Hörerfrage rein, oder was?
Ja, ja, scheinbar schon.
Ah, okay. Ja, mal sehen, wann wir dazu kommen, die zu behandeln.
Ja, und dann haben wir irgendwie immer weitergemacht. Also, so, man probiert mal zusammen irgendwas Neues aus und dann kauft der eine mal das oder man bestellt mal zusammen irgendwelche Sachen und ja, es wurde dann immer mehr und wir sind dann auch immer tiefer in die Materie eingestiegen.
Ja, irgendwann ist das dann, vor allen Dingen, wenn man das mit mehreren Leuten macht, da gehört ja der Martin auch noch dazu und sogar noch ein, zwei Freunde rechts und links vom Cocktail-Podcast, dann treibt man sich da gegenseitig immer weiter an, weil dann jeder immer wieder kommt und sagt, hast du das schon mal probiert, hast du das schon mal probiert, hast du hier das, hast du da das?
Hast du den Podcast gehört?
Genau, hast du den Podcast gehört, hast du den Artikel gelesen und dann gibt's ja Foren im Internet, Cocktail and Dreams haben wir schon ein paar Mal erwähnt und dann ist es halt ja, auch
und,
so.
Und Mr. Martini nicht zu vergessen.
Mr. Martini hat uns unglaublich weitergebracht.
Ja. Ja, und dann ist es halt so, dass du dich gar nicht so richtig, du hast eigentlich gar keine Chance, dieses Hobby wieder einschlafen zu lassen, weil man sich gegenseitig weiter vorantreibt. Na, ist ja wirklich so. Also ich meine, wenn du das alleine entdeckt hättest, gibt's ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann sagst, naja, ich habe jetzt auch wieder andere Sachen vor, ja. Aber hier ist es immer so, du wirst, also dadurch diesen Gruppengeschichte wirst du immer wieder zurückgeholt. Wenn du mal irgendwie ein paar Wochen die Lust verlierst, ist es dadurch nicht weg, sondern irgendjemand zieh dich wieder zurück und dann bist du wieder dabei.
Ja, und man hat halt auch immer jemanden, mit dem man darüber reden kann. Also irgendwie viele von den Leuten, die wir übers Forum oder so kennengelernt haben, wenn die mit irgendjemandem über Cocktail-Nerd-Themen reden wollen, so ob Cognac dies oder Cognac jenes oder Unterschied zwischen Bourbon und Rye, oder du willst mit jemandem über Bourbon reden und musst erst nicht erklären, was der Unterschied zu einem Rye ist. Da ist halt niemand bei denen in, weiß ich nicht, 20 Kilometer Umkreis oder in der Telefonliste, den sie mal eben anrufen können. Und bei uns ist halt so, ja, wenn wir zusammen, da hatten wir schon Sneakboard gemacht, wenn wir uns getroffen haben zum Sneakboard aufnehmen, da konnten wir halt schon mal eine Stunde darüber plaudern, bevor wir überhaupt die Aufnahme gestartet haben. Und das war halt schon sowas, wie wir uns da gegenseitig alle schön angestachelt haben und so weiter.
Genau. Und zack, bist du ein Cocktail-Nerd. Man weiß es gar nicht.
Ja, arbeitest in deiner Bar oder machst Caterings und alles Mögliche. Also ist ja.
Das sind sozusagen alles Folgefehler, die da so rausgefallen sind.
Folgefehler.
Was war das für ein Geräusch? Es klang wie auch.
Christoph ist aus der Leitung geplumpst.
Wir holen den Christoph jetzt wieder rein, während der Stefan mal.
Ich hole ihn gerade.
Mach das. Ich wollte jetzt sagen, dass du die zweite Hörerfrage mal vorliest.
Ja, aber das ist ja total gemein, wenn ich jetzt die Hörerfrage vorlese und der Christoph sie nicht hören kann. Ich glaube, ich kann das auch nicht.
Da kommt er. So.
Ah.
Christoph, bist du wieder da?
Ja, seltsam. Mein iPad hat sich abgeschaltet.
Schön. Das ist ja eine ganz nette Geste.
Ja, komisch. War plötzlich ein weißer Apfel, auf den ich schon habe. Ich dachte, oh, scheiße.
Oh, dafür war es jetzt aber sehr schnell wieder da.
Ja, es ist halt doch ein iPad. Geht dann auch wieder schnell, aber komisch. Manchmal macht solche Dinge. Ich verstehe auch nicht ganz, warum.
Naja. Wir haben gerade beschlossen, dass wir jetzt zur nächsten Hörerfrage gehen. Und der Stefan liest sie dann jetzt, wo du wieder da bist, mal vor.
Sehr gut.
Die Hörerfrage ist von Norman. Mhm. Und er fragt, was für Drinks gibt es, die Single Malt Whisky beinhalten, in denen er aber nicht verschwendet ist oder untergeht?
Oh Gott, also jetzt sind wir ja echt schon fast im Cockpot.
Das schaut ganz schön Spezialistenthema.
Okay, die Frage gehört...
Zum Glück haben wir Kapitelmarken.
Die Frage gehört eindeutig in den Cocktail-Podcast, wir werden die jetzt trotzdem hier schnell beantworten.
Wir werden also sicherlich nochmal eine Single Malt-Folge machen und das nochmal ausgiebig diskutieren und da auch in die Details gehen.
Single Malt darf nicht untergehen, darf nicht verschwendet sein, oder?
Ja, genau.
Ja gut, darf nicht untergehen, ist halt sowieso mal durch den Preis gegeben. Du schüttest das ja nicht in den Cocktail rein, wo...
Ja, kommt jetzt extrem auf den Single Malt an. Ich meine, wir haben gestern beim Stefan jemandem einen Padovani gemacht, der ja so etwas wäre, wo man dann direkt dran denken würde. Und haben den mit dem ursprünglichen... Monkey Shoulder Whisky gemacht und haben, damit es ein bisschen interessanter wird, einen kleinen Schuss Lefroy Single Malt von der Insel Isla
rein. Ach, da war nur ein Schuss drin.
Das war nur ein Schuss. Echt? Das war vielleicht ein CL oder so. Ich glaube, er hat 4 CL Monkey Shoulder reingemacht und 1 CL Lefroy. Und der Gast fand es zu rauchig.
Zu anstrengend, ja.
Zu anstrengend, ja. Konnte ihn nicht trinken.
Ich habe ihn dann getrunken.
Genau.
Oder wir alle wahrscheinlich.
Kommt eben extrem drauf an, welchen, also ich meine, wenn man Lefroy irgendwo reingießt, der geht halt nie unter oder ist sehr schwer, ihn untergehen zu lassen.
Nee, da musst du, weiß nicht, was auffahren. Das geht
genau.
Nicht.
Genau. Aber wenn du halt irgendeinen entspannten Speyside Whisky reingießt, kann's halt, ist halt leichter weg. Da muss man halt irgendeinen Drink machen. Ja, wie zum Beispiel ein Padovani oder ein Rusty Nail.
Padovani ist ein toller Drink. Lass uns mal ganz kurz. Padovani ist Single Malt oder ein schottischer Whisky eurer Wahl und ein Holunderblütenlikör.
Ja.
Und am besten
wenig davon.
Genau, die Verhältnisse ist halt irgendwie so viel Single Malt und ein bisschen Holunder.
Genau, ursprünglich mal halbe halbe. Ist halt eine Variante des Rusty Nails und der Rusty Nail, der mit Trambouille ist, also einem Whisky-Likör statt dem Holunderblütenlikör, da wurde der halbe-halbe gemacht. Also so wurde er erfunden, aber es ist halt viel zu süß für den heutigen Geschmack.
Ja, was eine andere Variante wäre Blood and Sand.
Oh ja, auch sehr gut.
Auch ein Scotch-Cocktail, was kommt da noch rein? Kirschlikör, Orangensaft.
Und Wermut.
Und Wermut, roter Wermut, also süßer Wermut. Genauen Verhältnisse kann man nachschlagen, einfach mal Blood and Sand googeln.
Ja, 1:1:1:1.
Ja, ich glaube, ne? Fantastischer Drink. Durch diese Kirschnoten, durch den Orangensaft, wunderbar.
Ist der mit Cherry Hearing oder mit Guignolet?
Also, du liest das Rezept eigentlich immer mit Cherry Hearing. Aber ich glaube, so tief wollen wir jetzt uns nicht reinnörden, oder?
Nö.
Ich habe es gerade bei der Trinklaune nachgeschaut, die machen es mit Guignolet.
Ich glaube, die haben es früher auch mit Guignolet gemacht. Aber auch so ein Drink, den ich irgendwie vergessen habe, den ich vor Jahren toll fand und dann irgendwie jetzt auch schon Jahre wieder nicht getrunken habe. Muss ich mal wieder trinken. So gute Idee eigentlich.
Ja. Habe ich auf der vorletzten von Stefans Partys irgendeinem Gast gemacht.
Ah ja.
War das halt?
Ich glaube, den Marc.
Hätte ich gestern mal trinken sollen. Verdammt, habe ich nicht dran gedacht. Naja. Sonst Whisky. Ich finde Whisky sauer immer gut.
Auch ja, mit? Geht auch mit Scotch auf jeden Fall.
Ja. Ich mag ihn lieber mit Bourbon, aber geht auch mit Scotch. Warum nicht?
Vienna in Ashes muss ich da noch erwähnen.
Wie geht der?
Das ist
heißt mit Chocolate-Dings irgendwie, ne?
Genau, mit Mozart Black, also einem Schokoladenlikör, bisschen Cromagnier und dann eine Spur Lafroy, Orangenzeste drauf. Das schmeckt halt irgendwie so...
Mozart Black oder Mozart Dry?
Nee, Mozart Black.
Das ist aber eine ganz schön süße Angelegenheit dann, oder?
Ja. Das ist so ein Nachtisch. Mhm. Aber es ist halt rauchig. Du hast halt so einen rauchigen Schoko-Orange-Nachtisch.
Mhm. Okay.
Ja.
Habe ich auch schon ewig nicht mehr getrunken.
Habe ich, glaube ich, nie getrunken.
Ich habe den, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht, aber auch noch nicht getrunken.
Ja. Vienna in Schutt und Asche.
Vienna in Ashes. Und natürlich nicht unerwähnt bleiben darf der Manhattan mit Scotch.
Rob Roy.
Ja, Rob Roy.
Rob Roy.
Ja, schon wegen dem Namen super. Trinkt ihr den oft? Bei mir fällt der immer so ein bisschen hinten runter.
Mein Vater trinkt den, wenn er bei mir ist, häufig.
Ich glaube, ich habe den auch schon mal gemacht.
Weil er einfach ein Schottland-Fan ist und ein Manhattan-Fan. Da passt es natürlich gut. Aber ja, also für mich selbst, ich mache ihn auch lieber mit amerikanischen, ehrlich gesagt.
Ja. Also wenn ich Scotch vermische, dann eigentlich nur im Padovani.
Das geht ja auch so.
Sonst.
Ja gut, ich denke, dann haben wir für Norman die ein oder andere Möglichkeit zur Auswahl gestellt. Und für die ganzen Details, was man mit Scotch noch so anstellen kann, jetzt haben wir unsere ganze Scotch-Vermixen-Folge schon vorweggenommen.
Ach, also.
Wird es eine Scotch-Folge des Cocktail-Podcasts zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt geben? Wenn das soweit ist, schreiben wir Norman eine Mail oder so.
Genau.
Ja.
Da laden wir ihn zur Release-Party ein von der Folge.
Release-Party war jetzt auch kürzlich für das Neat Ice Kit, über das uns Stefan noch berichten wollte.
Ich weiß nicht, ob ich da erzählt habe, das ist so ein Kickstarter-Projekt gewesen, mit dem man klares Eis machen kann, wo wir jetzt ausnahmsweise mal über Cocktailthemen reden können. Dachte ich, werfe ich das nochmal kurz ein. Da bekommt man zwei. Ich habe zwei gebackt, aber also man bekommt ein längliches Plastikgefäß. Was außen ummantelt ist mit so einer Isolierung und unten auch. Und da kannst du halt Wasser reingießen und dann friert es halt von oben nach unten durch. Mhm. Und dann hast du halt einen Eiswürfel, der.
Man stellt es dann in den Kühlschrank, ne? Das musst du. Ja. Man schüttet da Wasser rein und es friert von oben nach unten durch, hast du gesagt.
Ja.
Ja, und im Kühlschrank passiert es auch nicht, Bob.
Ja, man stellt am besten die Frostung.
Scheiße, mal alle Kühe. Stefan, jetzt bist du dran.
Ja, jedenfalls bekommt man dann so einen rechteckigen Block Eis. Und da ist halt dann noch so ein Eistrenner dabei und ein kleines... kleiner Muddler, mit dem man, der so ummantelt ist, wo man diesen Eisblock dann zerschlagen kann und dann bekommt man sehr, sehr schöne, klare, große Eisblöcke.
Ich glaube, dieses Konzept haben wir aber in der Eisfolge auch besprochen, oder?
Ja, aber jetzt gibt's es halt so zum Kaufen und das funktioniert halt wirklich, dass zumindest das obere, also nicht ganz die Hälfte war jetzt bei meinen ersten Experimenten der Fall, aber...
Also du hast das gekauft, oder was?
Ich habe das gekauft, ja. Ich habe das gebackt und es kam jetzt letzte Woche irgendwie an und die Leute von den Neat Ice Kit, das sind die gleichen, die auch diesen Glyph gemacht haben, glaube ich.
Ich habe neulich festgestellt, dass ich meinen Glyph nicht mehr finde.
Ja.
Das ist wirklich eine Katastrophe.
Das war so ein Mini-Ständerteil fürs iPhone, oder?
Ja, so ein Mehrzweckständer. So. Du konntest als Kamerahaltung auf dem Stativ oder als zum Aufstellen auf dem Tisch und so. War so ein Mehrzweckding. War sehr, sehr praktisch, bis ich ihn verbummelt habe.
Und die haben eben jetzt dieses Neat Ice Kit gemacht.
Und also das, wie groß ist dieser Block? Also kriegt man das in normalen Tiefkühler rein?
Ja, das kriegst du rein. Also in Schublade, ganz normal, kriegst du rein.
Okay.
Und das steht auch so stabil, dass du das gut einschieben kannst und nicht irgendwie schlabberst und alles Mögliche.
Und da ist dann praktisch so ein Sieb wahrscheinlich mit einer Sollbruchstelle, oder?
Nein, ist keine Sollbruchstelle, aber du kriegst so ein, wie dieses Blade zum Öffnen von Flaschen, was ich habe, allerdings mit einer geschärften Kante.
Okay.
Also, dass du eine wirklich scharfe Kante hast und dann klopfst du da oben so ein bisschen drauf und dann drehst du es ein bisschen. Du musst halt so ein bisschen antauen lassen.
Mhm.
Also, dass es eben so nicht mehr krachen minus 18 hat, sondern so halt nur noch kühl ist.
Ja.
Und dann kann man das ganz gut trennen und ach, ich hab's letzte Woche gemacht und es kam so ein wunderschöner, schöner Block, durchsichtiges, klares Eis raus. Das war echt schön.
Ja?
Ja.
Okay, klingt super.
Das heißt, du musst jetzt nur noch dir ein gutes Messer besorgen und das Eisdiamanten schnitzen lernen. Jetzt, wo du das perfekte Rohmaterial hast.
Ja. Also ich hatte auch angefangen, aber dann ist irgendwie schiefgegangen. Sonst hätte ich ja gestern für euch schon Eisdiamanten gehabt.
Ja, ich war ein bisschen... Jetzt im Nachhinein bin ich jetzt enttäuscht.
Ich hatte aber vor allen Dingen zwei so Blöcke im Eisfach und wollte eigentlich mit euch auch darüber plaudern, aber irgendwie haben wir es vergessen.
Ja.
Also ich habe es vergessen.
Und was kostet der Spaß? Das oder gibt es das noch gar nicht, oder was?
Ich glaube, es dauert noch so 2-3 Wochen, bis es dann wirklich rauskommt.
Ah, okay.
Ja.
Ja, krasser Scheiß.
Tja, Christoph, ich sehe uns schon bestellen.
Ja, klar, ich bin gerade jetzt schon auf der Kickstarter-Seite.
Wo kann ich klicken? Hilfe, nehmt super, mein Geld. Ja, genau. Shut up and take my money.
Verdammt. Ja.
Nee. Ja, super.
Also, es ist wirklich empfehlenswert, es funktioniert auch echt gut.
Und du hast nicht wie Alex Olmer von Bit und so erstmal dieses gummierte Ding kaputtgeschlagen, weil du es falsch rumgenommen hast?
Nee. Also, da es tut mir leid, gehört auch. Also, ich schätze den Herrn ja sehr, aber Alter, was hast du gemacht? Mann, die eine Seite ist ja, die scharfe Seite ist, die kriegt man, wenn die geliefert wird, ist sie noch mit so Plastikquatsch ummantelt, damit die halt nicht alles kaputt schneidet und so.
Ja.
Das heißt, du stehst da erstmal und friemelst die ab. Das heißt, du hast das Ding in der Hand und siehst so, oh, das mache ich was ab, oh, ist ja scharf. Und dann sollte eigentlich klar sein, wo man draufhackt. Naja.
Naja.
Ja.
Gut, naja, wenn die von Bits und so, diese Digitalkollegen, dann mal in unserem Themengebiet raubmördern, dann geht halt was zu Bruch. Ist ja normal. Sag ich jetzt mal so. Als Digitalmensch, der ich ja eigentlich auch bin.
Ach so, da macht man so einen kleinen, man macht praktisch nur einen Eiswürfel mit so einem Ding. Einen großen. Ja,
genau. Du machst einen großen. Du kannst den großen dann natürlich auch wieder in kleinere Blöcke zerhacken und dann hast ja, du halt. Weiß ich nicht, 4, dann kannst du einen Longdrink machen mit durchsichtigen Eiswürfeln. Mm-hmm. Und du kriegst so eine Stofftasche, wo du dann noch Crushed Eis mithämmern kannst, so ganz klassisch.
Aber warum will man denn glasklares Crushed Eis machen? Das ist doch Quatsch.
Nee, aber aus dem Rest. So schön Teil.
Achso, den, ja gut, okay.
Du kannst halt shaken oder
ins Müllglas schmeißen. Crusher oder werfen, fertig aus. Brauche ich doch keinen Sack für.
Ja, aber Sacker ist schon sehr schön animalisch. Das möchte man eigentlich schon.
Okay. Na gut.
Hm. Das ist der Traum eines Tiers.
Wesley Crusher.
Oh Gott, alle machen schlechte Sprüche. Leute, wir müssen ins Bett gehen. Es hat keinen Wert mehr.
Auf dieser fröhlichen Note beenden wir diese Sendung. Und
Wesley Crusher. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen was über Star Trek erzählen können. Ich bin ja
und freuen uns über
Next Generation und
weitere Kommentare.
Also, wenn du noch einen Star Trek-Wortwitz machen würdest, den würden wir noch nehmen, aber erzählen darfst du sonst nichts mehr.
Nee, habe ich jetzt keinen mehr.
Okay.
Wir freuen uns jedenfalls über Kommentare und weitere Hörerfragen und wie ihr heute gehört habt, es muss nicht nur das Thema Film sein. Wir beantworten alle Fragen, inklusive Einparken und alkoholische Themen.
Genau.
Genau. Kathi, Claudia, wieder was zum Aufregen.
Ja.
Dass wir jetzt hier
wieso?
Thematisch wieder mal die Sendung gekapert haben.
Wir haben letzte Woche so einen netten Kommentar gehabt von einem Hörer, der gesagt hat, er freut sich immer, wenn wir abschweifen.
Ja, der Andreas, der Ex-Nerd-Talker. Herzliche Grüße. Ja, genau. Du hast die Sendung ja eigentlich schon beendet. Ich sag dann mal tschüss.
Tschüss.
Jolan Tru.
War das für eine Sprache?
Romulanisch.
Ah, natürlich. Selbstverständlich. Was frage ich eigentlich?
Das war Romulanisch.
Klingt komisch, ist aber so.
Kannst du noch dahinter schneiden?
Ja, wenn nicht klingonisch.